uns hingeben können. Zeig uns und hilf uns, wie wir uns hingeben können. Halleluja. 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 Meine Verkündigung beginnt mit einer Frage, die ich noch nie gefragt habe in irgendeiner Versammlung. Und du musst ein bisschen nachdenken, um die beantworten zu können. Was haben die Rolling Stones getan, um von diesem Geist der Perversion, der Lust, der Bosheit, der Rebellion und der Verführung vollkommen in Besitz genommen und besessen zu sein? Was haben sie getan dazu? Es waren ja irgendwann mal ganz brave Boys, die zur Schule gingen und vielleicht sogar im Kirchenchor gesungen haben oder was weiß ich. Was haben sie getan, um diese Salbung zu bekommen, diese Power, dass sie die Massen erreichen konnten und in etwas hineinführen konnten, wovon die anderen gar nicht wussten, dass es da war? Das ist eine gute Frage, ne? Was haben die getan? Sie haben mit allem Alten gebrochen, mit allen Normen, mit allen Vorstellungen, was korrekt, was ordentlich, was anständig, was nett ist, was Mami gern mag. Mit allem gebrochen und sich voll reingeschmissen und sie haben gesagt, uns ist alles egal. Ganz egal, wie lange das gehen wird. Ganz egal, wie das Ende sein wird. Wir geben uns dem total hin. Ganz egal, was unsere Eltern sagen. Ganz egal, was die Gesellschaft sagt. Wir werfen uns kopfüber voll rein. Nicht ein bisschen mal probieren und dann gucken, wie es sich anfühlt, sondern sie haben die Brücken hinter sich abgerissen, niedergebrannt und sich reingeschmissen in diesen Geist. Und darum haben sie diese Salbung, dass sie auf der Bühne eine absolut perverse Show machen können. Und das geht aufs Video, das geht auf CD, das geht in Videoclips, das geht zu den zigtausenden von Zuschauern, das geht um die Welt. Weil sie sich total reingegeben haben. Und ihnen alles andere egal war. Und Gott möchte ein Volk haben, das eine solche Hingabe hat an den Heiligen Geist. Die sagen uns, ist alles egal. Es ist egal, was Mami sagt. Egal, was die Kirche sagt. Egal, was die Medien sagen. Egal, was irgendwelche Leute sagen. Egal, wie lange das gehen wird. Egal, was am Ende das bringen wird. Egal, was uns das kosten wird. Wir erlauben, dass der Heilige Geist total von uns Besitz ergreift. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wünschen, unsere Sehnsucht, unsere Lebensziele, alles. Total. Und der Heilige Geist geht durch die Gemeinden. Und er sagt, wer will alles loslassen, damit ich ihn voll übernehmen kann. Und wenn diese Botschaft der radikalen Hingabe, des Loslassens von allen eigenen Dingen, wenn das in die Gemeinde kommt und wirklich klar proklamiert wird, und wir sehen, wie sie in Scharen rausrennen werden, dann sagen, das ist too much. Das geht jetzt zu weit. Jetzt kommen wir schon zweimal die Woche, sitzen hier. Und jetzt das noch, das ist zu viel. Das Maß ist voll. Das ist ja Wahnsinn. Das ist himmlischer Wahnsinn. Und es wird andere geben, die diesen Ruf hören werden. Und die wissen, das ist meine einzige Chance. Das ist Gottes einzige Chance, dass er wirklich jemals zum Durchbruch kommen könnte in unserem Land. Dass er jemals gehört und gesehen werden könnte. Mit dem, was wir bis jetzt an Hingabe gezeigt haben, werden wir nicht weiterkommen. Wir werden das behalten, was wir jetzt haben. Das ist nett für uns. Aber es reicht nicht aus für diese Welt. Es reicht nicht aus. Ja? Es ist nicht schockierend genug. Es ist nicht dramatisch genug. Es ist nicht stark genug. Es ist nicht lebendig genug. Es ist nicht anziehend genug. Als ob die Stadt zusammenlaufen würde und sagen, lass uns diese Verrückten angucken. Lass uns angucken, was die haben. Wo kommt diese Kraft her? Wo kommt dieses Licht her? Wo kommt dieses Leben her? Keiner kommt gerannt. Weil da andere Dinge sind, die viel faszinierender sind. Es tobt in dieser Zeit eine Schlacht um die Herzen der Menschen. Und es ist die Frage der Leidenschaft. Welche Leidenschaft bekommt Zugang zu unserem Herzen? Was wird uns ergreifen? Was wird uns erfüllen? Was wird uns treiben? Was wird uns besitzen? Und da zieht der Heilige Geist auf der einen Seite. Und da zieht der Geist der Welt auf der anderen Seite. Und für einen gewissen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne schaffen wir das, die Balance zu halten und ein bisschen uns davon zu bewegen, aber nicht zu viel, und dann erlauben wir, dass das andere uns wieder zieht. Ein bisschen vorwärts gehen, ein bisschen Sehnsucht nach Gott, ein bisschen Heiligkeit, ein bisschen die Richtung, aber lass uns ausgeglichen sein, lass uns nüchtern sein, lass uns balanciert sein, lass uns nicht fanatisch werden, lass uns nicht extrem werden, dann wieder ein bisschen die Welt, ein bisschen die Sünde, ein bisschen die Selbstsucht, ein bisschen die Unabhängigkeit, und so schwanken wir im Moment hin und her. Und was geschehen wird in naher Zukunft, dass die Botschaft des Elia wiederkommen wird. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und er hat sie so scharf gebracht und so klar gebracht und mit seiner solchen Demonstration vom Himmel, dass jeder wusste, das ist nicht Elia, das ist nicht irgendwie so sein Hobby, die Leute zu schocken, das ist Gott. Und an einem Tage musste sie eine Entscheidung treffen. Sie schwankten für lange Zeit hin und her. Und Gott hat sicherlich vieles getan, um sie zu bewegen. Und dann hat er seine letzte Geheimwaffe rausgeholt. Und das war der konfrontative, heiße Geist des Elia. Und an diesem Tag mussten sie eine Entscheidung treffen. Und dann ging es rechts oder links. Und das Hinken auf beiden Seiten war zu Ende. Und bald wird das in unsere Gemeinden kommen. Und jeder von uns muss sich entscheiden. Licht oder Finsternis, Segen oder Fluch, Wahrheit oder Lüge, Stolz oder Demut, Reinheit oder Unreinheit, Reich Gottes oder Welt. Jeder Einzelne muss sich entscheiden. Und wir werden nicht mehr darum herumkommen, ja, ich will dir nachfolgen, Herr. Aber natürlich auch ein bisschen das andere, das verstehst du. An dem Tag versteht der Herr nichts mehr. Jetzt sind wir noch in dieser Schwankphase. Ein bisschen so, ein bisschen so. Aber Gott wird diesen Tag bringen. Und dieser Geist des Elia wird durch die Gemeinden fegen wie ein Blitz. Nicht eine Person oder zwei, sondern es werden viele, viele sein. Und sie werden durch alle Gemeinden gehen. Und Gott wird sich ein Volk suchen. Im Psalm 110 heißt es, da ist ein williges Heer am Tage seiner Macht. Es wird der Tag der Macht des Herrn kommen und plötzlich ist da ein williges Heer. Und wir werden nicht mehr ringen und kämpfen um Hingabe. Und ein bisschen stehen und ein bisschen fallen, ein bisschen liegen, ein bisschen stolpern. Dann wird ein Herr stehen. Und wir sind gut beraten, auf diesen Tag uns vorzubereiten. Wir sind gut beraten, uns zu öffnen für den Geist Gottes, der uns reinigt, der uns die verborgenen Kompromisse aufdeckt und der uns zieht in die Ganzheit, in die Echtheit, in die Wahrhaftigkeit, in die Geradheit, in die Klarheit. Das wird kommen, ihr Lieben. Das ist die einzige und letzte Chance, die wir haben werden. Und entweder da wird eine solche Armee geboren werden, wie die Schrift sagt, an einem einzigen Tag. An einem Tag. Wie Tau in einem Moment. Entweder das wird so sein. Oder Europa wird in einem fürchterlichen Gericht versinken. Du musst gar nicht Christ sein, du musst gar nicht den Gott der Bibel kennen, du musst nur Historiker sein und einmal anschauen, was mit Kulturen geworden ist, wo Homosexualität akzeptabel wurde und gesellschaftsfähig wurde. Studier nur die Geschichte, was aus diesen Kulturen geworden ist. Sie lebten in Saus und Braus und plötzlich war es zu Ende. Und von der Bibel her, wir haben null Chance zu hoffen und zu glauben, dass das mit unserem Land anders sein würde, nach dem, was passiert ist. Es sei denn, da gibt es ein Teil des Volkes Gottes, die sich rufen lassen und die begreifen, wir sind für ihn da, nicht er ist für uns da, unser Leben noch ein bisschen netter, ein bisschen bequemer, ein bisschen angenehmer und schöner zu machen. Wir sind für ihn da, wir sind seine Priester und er wartet auf uns und wir sind die Einzigen, die die Sünde dieses Volkes zu Gott bringen können und die dafür sorgen können, dass statt Gericht Gnade kommt. Wir sind die Einzigen. Und Gott sucht ein solches Volk. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, den Heiligen Geist ranzulassen an unser Herzen. Uns erforschen zu lassen. Uns bohrende, peinliche Fragen stellen zu lassen, denen wir nicht ausweichen können. Der mit den Augen wie Feuerflamme, der wird kommen, uns besuchen. Und da werden wir nicht mehr wagen, irgendwelche netten, frommen Dinge zu sagen. Und wir wissen, das stimmt nicht mit unserem Herzen überein. An dem Tag wird die Lüge aufhören in der Gemeinde. Die Täuschung, die Heuchelei. Gott ruft uns, dass wir wach werden. Er braucht uns. Er will Dinge tun und er braucht uns dafür. Und das ist jetzt die Zeit, wo wir begreifen, da findet ein Kampf statt um mein Herz. Und solange ich schlafe, kriege ich diesen Kampf überhaupt nicht mit. Ich kriege nicht mit, was da passiert. Das ist das Wesen des Schlafes. Da kann allerhand um dich herum passieren. Du merkst es gar nicht. Und wir sollen aufwachen. Wir sollen wach werden. Wir sollen begreifen, worum es geht. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr müsst die Zeichen der Zeit deuten. Wie kommt das? Ihr kennt euch mit der Natur und dem Wetter aus, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten. Das sind klare Zeichen und ihr könnt sie nicht deuten. Wie kommt das? Was ist los? Was ist passiert mit euch, dass ihr das nicht verstehen könnt? Das hat Jesus sie gefragt. Jeden Tag in den Nachrichten, wir haben Zeichen. Jeden Tag. Da sind Menschen, die sind so von einem islamischen Lügengeist verführt und völlig verdreht und überzeugt, dass sie bereit sind, Lügen zu glauben, und sich in die Luft zu sprengen. Weil sie glauben, wenn sie dann im Paradies sind, werden sie 70 Jungfrauen haben, mit denen sie sich alle Ewigkeit vergnügen können. Sie glauben das so sehr, dass sie bereit sind, ihr Leben nicht mehr zu schonen. Das ist ein Zeichen. Und er sagt uns, wenn das ein dämonischer, teuflischer Lügengeist mit Menschen tun kann, sie zu einer solchen Aufgabe ihres Lebens, ihrer Zukunft, ihrer Familie, ihrer Privatinteressen und so weiter führen kann, kann nicht der viel mächtigere Heilige Geist auch Herzen so erfüllen, dass sie bereit sind, für ihren Jesus ihr Leben niederzulegen? Wer ist mächtiger, der Geist dieser Welt oder der Heilige Geist? Könnte nicht der Heilige Geist ein solches Werk in Herzen von Menschen tun? Könnte er das nicht wollen? Könnte er das nicht vorhaben? Doch, ich glaube. Ich glaube nicht, dass wir alle Märtyrer werden oder werden sollen. Ich glaube das nicht. Aber einige von uns schon. Aber wir werden alle leben mit der Haltung von Märtyrern, die ihr Leben nicht lieben bis in den Tod. Die Armee wird nur aus solchen Leuten bestehen. Nur aus solchen. Christentum als Hobby, als Zeitvertreib für einsame Stunden, wo wir am Abend nicht wissen, was wir machen sollen, im Kino läuft nicht richtiges. Ach, da gehen wir in die Gemeinde. Da ist immer so schön. So, die singen so nett. Wirklich, findet die singen echt nett? Doch, das wärmt ein bisschen mein Herz an. Da fühle ich mich so heimelig, so schön irgendwie. Und meistens wird gepredigt, dass ich mich überhaupt nicht angesprochen fühle. Das ist so wunderbar. Da habe ich solchen Frieden. Doch, ich gehe mal wieder in die Gemeinde. So, das ist viel billiger als Kino. Beim Kino muss ich zahlen, Gemeinde. Ob ich da 20 Pfennig auf den Teller lege oder nicht, das ist nicht so. Nicht so, da guckt keiner. Die sagen sogar, fühl dich ganz frei, du musst hier nicht zahlen. Der Heilige Geist will eine Gesinnung von Märtyrern hervorbringen. Und er wird in deinem und in meinem Leben nur tun können, was ich begehre, was ich für wertvoll erachte, was ich schätze, was ich sage, das ist es, worum es geht. Das ist das Allerhöchste. Das ist, was ich haben will. Er wird nicht Dinge tun, die du verachtest. Er wird nicht Dinge tun, nach denen du dich nicht sehnst. Der Heilige Geist legt uns Dinge vor, versucht uns Geschmack zu machen und dann sagen wir, ja, bitte, hier bin ich. Tu es in mir. Ich will das haben. Und dass du mich nicht falsch verstehst, ich sage es noch einmal. Wir werden alle als Märtyrer sterben. Aber wir werden leben mit der Haltung. Er soll verherrlicht werden. Ob das mich Nachteile kostet oder nicht, das ist nicht die Frage. Mein Gehorsam wird nicht bestimmt durch die Frage, bringt mir das Probleme, bringt mir das Nachteile, bringt mir das unbequeme Situationen, bringt mir das Verzicht und Opfer, sondern es wird nur entschieden nach der Frage, ist das ein Wille, verherrlicht das ihn. Und im Moment, mehr oder weniger, hat der Geist der Welt unsere Herzen eingelullt. Und wir haben es ein nettes Christsein gemacht, wo wir eine Menge Bibelstellen gestrichen haben. Und interessanterweise sind es gerade die, die mit Power zu tun haben. Denn die Power kommt nach Herzen, die alles loslassen. Die nur ihn wollen. Es ist eine Illusion zu denken, eines Tages, wenn wir so weiter beten wie bisher, eines Tages wird gewaltige Kraft Gottes nach Deutschland kommen und Wunder werden geschehen und die Städte werden erschüttert werden durch die Demonstration des Heiligen Geistes. Power kommt nicht durch halbherzige oder durch Gebete aus halbherzigen Herzen, sondern die Kraft wird kommen durch Gebete, die völlig klar und völlig ausgerichtet und nur das eine wollen und nichts anderes. Und die bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Und das ist, worum es im Geist Gottes geht. Herzen zu finden, in denen er sich ausbreiten darf, in denen er stark werden darf, wo er den Geist der Welt mit all seinen Ansprüchen und falschen Versprechungen und Angeboten rausfegen kann. Das ist, was er sucht. Und wir werden Offenbarung bekommen über, wie ernst es Jesus ist, wovon er getrieben wird, was ihn motiviert. Und wir werden den Jesus sehen, der in heiliger Rage Herzenstempel reinigt. Das werden wir sehen. Und das geht mit großer Entschiedenheit, mit sehr viel Feuer, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Aufrütteln wird das kommen. Und ich weiß, so wenig Offenbarung, wie wir jetzt bis jetzt darüber haben, trotzdem in diesem Bild, das anfängt in uns zu leben, Jesus hat ein Verlangen, das dem Vater Ehre gegeben wird. Und er hat einen absoluten Abscheu davor, dass der gottesdienstliche Betrieb zu etwas degradiert wird, wo Menschen einfach irgendwie auf billige Art und Weise ihr Vergnügen suchen, wo Menschen einfach irgendwie sich aneinander bereichern. Als er kam in diesen Tempel, ja, wo die Tiere verkauft wurden, kannst du dir vorstellen, wie das war. Ja? Da kommt der arme Mann vom Dorf, kommt in die Stadt, er weiß, er hat gesündigt und er soll ein Opfer bringen. Kommt er in die Stadt und nimmt da sein Lämmchen mit. Aber der Priester sagt, halt, das Tier ist nicht rein, das kannst du nicht opfern. Aber glücklicherweise, ich habe einen Freund um die Ecke, der verkauft spezielle Opfertiere, die sind alle schon gecheckt. Etwas teurer, aber akzeptabel. Damit wirst du Gott gefallen. So, nimm dein Lämmchen wieder mit nach Hause, aber kauf um die Ecke bei meinem Freund. Mafia im Hause des Herrn. Wo mit dem Verlangen, Gott zu dienen, Geschäfte gemacht wurde. Das ist, was es war. Und Jesus, die Liebe Gottes in Person, macht eine Geißel. Da hätten wir schon gewusst, das kann nicht Liebe sein. Da wären wir schon ausgestiegen, hätten wir gesagt, Jesus, bitte, du willst doch wohl jetzt nicht mit dieser Peitsche irgendwie jemandem drohen. Das wäre nicht Liebe. Aber glücklicherweise waren wir nicht seine Ratgeber. Und er ging durch den Tempel dort wie eine Furie. Hat die Geißel geschwungen. Hat die Tiere alle rausgetrieben. Hat die Tische der Wechsler umgestoßen. Das ist doch echt lieblos. Die türmen da ihre Münzen aufeinander mit viel Liebe zum Detail. Hier die Fünfer, da die Zweier, da die Einer. Immer diese Höhe, damit es nicht umkippt. Und da kommt er und er stößt diese Tische um. Da hat mir gesagt, Jesus, heute Abend hast du aber was Buße zu tun. Mein lieber Mann, jetzt warst du aber daneben. Aus der Liebe gefallen. Einer kommt, da wollte wieder was da tragen. Halt, sagt er. Keiner trägt hier was durch. Meinst du, der hat da leise gesäuselt? Der hat den angeschrien. Und wir brauchen Offenbarung von Jesus. Als die Jünger Jesus so gesehen haben, sie haben gesagt, oder die Schrift sagt, da fiel uns das Wort ein, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das war eine Offenbarung dieser Schriftstelle. Das Wort wurde Fleisch. Da wurde diese Schriftstelle Fleisch. Sie konnten das anschauen. Es war nicht eine Schriftstelle, nicht eine Bibelarbeit, es war eine Demonstration. Sie haben ihn gesehen. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und ihr Lieben, lass uns diese Anteile unseres Herrn Jesus dazu nehmen und rauskommen aus diesem harmlosen, kleinen, netten Jesusbildchen, der irgendwie, je weicher unser Sofa ist, umso friedener und glücklicher ist er. Und je mehr PS unser Auto hat, umso begeisterter ist er. Ich war in einer Gemeinde, da habe ich das gepredigt. Und zum Schluss habe ich gebetet, da kam ein Mann zu mir und hat gesagt, vor ein paar Monaten war ich in einer Versammlung, jemand hat mich mitgenommen und da haben sie gepredigt über Jesus im Eifer des Herrn, er reinigt den Tempel. Er sagte, normalerweise komme ich nicht in solche Kreise, ich habe noch nie Leute gesehen, die Hände hochheben, aber jemand hat mir eine Kassette gegeben. Und dann hat er mich eingeladen und dann bin ich gekommen. Und habe diese Predigt gehört. Und am Schluss der Predigt sage ich so, jetzt ist Jesus hier mit grimmigem Gesicht entschieden, Sünde aus deinem Leben zu treiben. Sieh ihn mit der Peitsche und stell dich auf seine Seite. Sieh, wie er die Hand erhebt und du fasse seine Hand. Und du mit ihm zusammen, du treibst das unreine Zeug, die Sünde aus deinem Leben. So habe ich zum Schluss die Leute ins Gebet geleitet. Ich wusste nicht, dass dieser Mann da ist und was mit ihm los ist. Aber er hat mir erzählt, er hat noch nie sowas gehört. Wo er herkommt, da predige ich mein anders. Aber er war seit Jahren süchtig und abhängig und gebunden an Pornografie. Und er sagt, als das gebetet wurde, er hat das buchstäblich vor sich gesehen, Jesus mit grimmigem Gesicht, mit Peitsche, völlig entschieden, Sünde aus seinem Leben rauszutreiben. Nicht ihn zu schlagen, die Sünde zu schlagen. Und er sagte, ich tat das, ich stellte mich auf die Seite Jesu, nahm seinen Arm und wir schlugen auf die Pornografie drauf. Mit aller Kraft. Und er sagt, in dem Moment ist was aus meinem Kopf, bumm, rausgeflogen und von dem Tag an war ich frei. Bin nie wieder in das Zeug gegangen. Und er wollte nur mehr sagen, die Predigt hat funktioniert. Er hatte noch nie in seinem Leben etwas gehört, dass wir Autorität haben zu gebieten. Nie irgendwie sowas gehört. Aber dieses Bild hat ihn angesprochen und er hat getan, was gebetet wurde. Weiß, in dieser Offenbarung ist Power. Und dieser Jesus wird in unsere Gemeinde kommen. Viel dramatischer, als wir uns das jetzt vorstellen können. Der Schrecken des Herrn wird über uns fallen. Wie wohl da eine totale Liebe zu uns ist, wir werden wissen, ab jetzt wird's ernst. Die Tage des Spielens, die Tage von mit einem Bein im Reich Gottes und mit dem anderen Bein in der Welt sind vorbei. Heute muss ich mich entscheiden. Und das Interessante ist, Menschen reagieren auf eine solche Ankündigung total unterschiedlich. Die einen sagen, hoffentlich passiert es noch nicht so bald. Und die anderen sagen, oh Gott, komm, komm heute, komm, komm, komm so, beende Halbherzigkeit, beende den Kompromiss, beende die Liebe zur Welt, treibe das raus in meinem Leben, komm mit Kraft. Die einen sagen, komm, Herr Jesus, aber nicht so. Und dann sagen, komm bald. Das ist interessant. Wieso reagieren die einen so, die anderen so? Bei den einen, auch wenn es halbherzig oder unrein ist, das Herz, es hängt doch am Herrn. Und es will den Schrott loswerden. Und das andere will auch Jesus dienen, Gottesdienst, Gemeinde, ja, warum nicht, wenn es nicht zu intensiv wird, doch, ja, klar. Aber der Kern des Herzens hängt an der Welt. Es hängt an der Welt. Und Gott wird kommen. Und wir alle müssen eine Antwort geben. Einmal ging er zu einem blinden Mann und sagte, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dieser Mann musste seinen Mund auftun und musste sagen, was er wollte. Er konnte nicht schweigen, er konnte nicht sagen, Jesus, du kannst dir doch denken. Hose auf, heile ihn! Aber er musste sagen, was er wollte. Er hätte ja auch sagen können, meine schwarz-gelbe Blindenbinde, die Armbinde ist ein bisschen verschlissen. Könntest du mir einen Fünfer geben und ich kaufe mir eine neue Binde? Hätte Jesus bestimmt gemacht. Er musste sagen, was er wollte. Ich bin blind, ich will sehend werden. Und der Kampf um die Schlacht unserer Herzen wird gewonnen werden, wenn wir Jesus sehen. Den wahren Jesus, den Jesus der Bibel, den mit den Flammen in den Feuer, in den Augen, diese Feuer, glühende Feuerflammen in den Augen. Dann ist es vorbei mit, ich bin zwar mit halbem Herzen der Welt, aber es merkt ja keiner in der Gemeinde. Wir sitzen da und singen das Rumpelstilzchenlied in der Anbetung. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Was ich gestern Nacht im Fernsehen sah. Ach, wie gut, dass keiner weiß, wohin meine wirklichen Gelüste gehen. Wir sollen begehren, dass er kommt als Gott, als Herr, als der, der einen Anspruch auf unser Leben hat, der uns konfrontiert mit unseren Kompromissen, mit unserer Halbherzigkeit, der uns ruft in das Ganze, in das Echte, in das, wo wir brennen, wo es eine Ehre für uns ist, Dinge loszulassen, Dinge hinzulegen für ihn. In der Apostelgeschichte heißt es, als sie geschlagen wurden, sie gingen fröhlich vom Angesicht des Hohen Rates. Ja. Und sie freuten sich, dass sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen zu leiden. Was für ein Herz hatten diese Leute? Wir hätten gedacht, meine Güte, jetzt müssen wir aber mit der Evangelisation ein bisschen kürzer treten. Also wenn die Obrigkeit so reagiert, wir sollen es ja auch untertan machen der Obrigkeit. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja? Gott will ja auch, dass es uns gut geht. Ja? Wir hätten unsere Theologie schnell parat gehabt, zu erklären, warum wir jetzt ein bisschen erstmal Pause machen müssen. Aber sie gingen weg vom Hohen Rat und haben sofort weitergemacht. Sofort weitergemacht. Und sie wussten, jetzt kann Schlimmeres passieren, als dass wir nur geschlagen werden. Was für ein Herz, was für eine Haltung, was für eine Hingabe. Und bitte, ich möchte nicht, dass wir irgendwie mit Verdammnis reagieren, wenn wir feststellen, wir müssen nicht lange suchen, um festzustellen, wir haben diese Art von Herz nicht. Und es geht nicht um Verdammnis und wir sind jetzt alle schlecht und wir sind jetzt bedrückt und wir fühlen uns furchtbar und jawohl, als Strafe werden wir dann morgen mal bis mittags fasten. Ja? Nicht sowas. Ja? Sondern es geht darum, dass wir sagen, nur Gott kann uns ein solches Herz geben. Nur er, niemand hat es. Das kriegen wir nicht in der Welt. Sowas kommt nicht durch Fernsehschauen. Es kommt nur durch den Heiligen Geist, der uns heiligt. Aber wir müssen uns seinem Feuer, seiner Gegenwart aussetzen. Und wir dürfen entscheiden, was wir wollen. Und wir müssen zu einer Art von Entscheidung kommen, die die Sache durchdenkt bis zum Ende. Wo wir nicht sagen, ja, ich will das. Und dann vergessen wir, was das eigentlich beinhaltet, diese Entscheidung. Und wir leben so, dass das, wovon wir gesagt haben, ich will das, nie kommen kann. Das ist der Punkt. Ja? Es mangelt nicht an Hingabe gebeten. Es mangelt nicht an Erklärungen, es mangelt nicht an Leuten, die bereit sind, nach vorne zu kommen. Das haben wir alle viele Male gemacht. Aber hat uns das brennender gemacht? Hat uns das rausgeholt aus den Fängen des Geistes dieser Welt? Was Gott will, ist eine Wachheit, wo wir sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich gesagt habe, ich will dieses Herz haben und nur der Heilige Geist kann es mir geben, dann ist damit eingeschlossen, dass ich anfange, Gott Zeit zu geben. Dass ich anfange, vor ihm zu sein und zu warten, ihn zu suchen und zu begehren und ihm zu sagen, was ich brauche. Dann ist damit eingeschlossen, dass ich mich absondere von der Welt, von dem Geist der Welt, der mich wieder einlullen will, der mir falsche Befriedigung und falschen Trost geben will. Wenn ich das wirklich haben will, wenn ich A sage und auch B sage, dann bedeutet das, dass ich einen Schnitt vollziehe. Dann bedeutet das, dass ich meine Prioritäten verändere. Dass ich Gott Raum gebe. Gott will nicht 2 Stunden oder 2 Abende oder 2 Morgen pro Woche haben oder den Sonntagmorgen und Freitagabend oder Mittwochabend, wenn ihr Hauskreis habt oder so. Gott will nicht das, er will unser Herz haben. Und wir können mit einem Herz, das giert nach den Dingen der Welt, es schaffen, 2x die Woche 2 Stunden brav abzusitzen. Wir können das schaffen. Kein Problem. So viel Disziplin bringen wir auf. Aber was uns wirklich verändern wird, ist, wenn wir uns absondern von den Dingen, die reinkriechen wollen in unser Herz. Und wenn wir unser Herzen als ein Heiligtum betrachten, wo wir Jesus einladen, den mit der Peitsche, den mit den Augen wie Feuerflammen, sagen, komm und wüte in meinem Heiligtum. Hast du schon mal sowas gebetet? Komm und wüte in meinem Heiligtum. Mit heiligem Eifer. Schone nichts. Schlag zu. Ich helfe dir. Ich zeige dir die dunklen Ecken. Ich heb mal die frommen Tücher hoch. Daran, Jesus. Und hier erstmal, wo diese Beule ist, dieser Maulwurfshügel unter meinem Teppich. Und wir heben mal den Teppich hoch. Dann siehst du, wie das da stinkt im Monat. Da rein, Jesus. Komm mal, Jesus. Schau mit deinen Augen wie Feuerflammen. Psst. Verbrenn mal das Zeug. Könnt ihr doch mal so ein Heiliggeist-Laser-Beam da reinschießen in diesen Müllhaufen. Das ganze Ding ausräuchern. Komm und wüte in meinem Heiligtum. Das ist ein gutes Gebet. Wollen wir die Kassette so nennen? Ja? Komm und wüte in meinem Heiligtum. Das ist nicht der softe Jesus mit den langen Wimpern. Und mit dem weich, Lenor weich gespülten Nachthemd. Der so durch die Gemeinde geht, ganz, ganz lieb, zwar irgendwie nicht mit sehr viel Scharfblick, aber ganz freundlich. Und da ist jemand, die ganze Gemeinde weiß, dass er ein unreines Leben führt, aber Jesus kommt, brav, mein Sohn, Friede mit dir, weiter so auf dem guten Weg. Jesus ist kein Depp. Er ist der mit den Augen wie Feuerflammen. Wir können uns voreinander verstecken, aber nicht vor ihm. Vor ihm sind wir alle offenbar. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Es dringt durch. Es trennt Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Wir sind alle offenbar vor ihm. Er richtet. Für viele von uns passt Richten, göttliches Richten, nicht zur Liebe. Wenn er Liebe ist, dann deckt er zu. Wir wissen doch, die Liebe deckt eine Menge Sünde zu. Wie viele Situationen habe ich erlebt in den letzten Jahren, wo dieses Bibelwort völlig aus dem Zusammenhang völlig verdreht wird, und wo daraus etwas gemacht wurde, wofür es nie gemacht war. Und ich war irritiert darüber und fing an, ein Bibelstudium zu machen. Ich habe mich gefragt, gibt es eine Schriftstelle, die mir zeigt, dass Gott bei einem Menschen, der in vorsätzlicher, bewusster Sünde lebt, der Dinge in seinem Leben tut und praktiziert und duldet, die gegen den Willen Gottes sind, und er weiß das. Und dann würde Gott kommen und sagen, du, Schwamm drüber, die Liebe deckt die Sünden einfach zu. Ich werde nicht sehen, die anderen werden es nicht sehen. Ist alles in Ordnung. Finde eine Schriftstelle, wo Gott so mit... Ich rede nicht von jemand ist willig und motiviert und er fällt und er bekennt das, er bereut das und er steht wieder auf und sagt, Herr, das war nichts. Bitte hilf mir, an dieser Schwachstelle stark zu sein. Da ist Gnade, 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 Gnade ohne Ende. Aber wo jemand sagt, das ist doch nicht so schlimm. Hab dich doch nicht so. Andere tun viel Schlimmeres. Klar, es ist gegen die Bibel, aber weißt du, wir sind Menschen. Finde einen biblischen Beleg, wo es dafür Gnade gibt. Und du wirst schockiert sein, es gibt keine Gnade für das. Und da haben wir einen Fantasie-Jesus, einen Hollywood-Jesus, der nicht der Jesus der Bibel ist. Paulus sagt, da ist ein anderer Jesus, 2. Korinther 11, ein anderer Jesus verkündigt worden, ein anderes Evangelium verkündet worden und da ist ein anderer Geist empfangen worden. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium wird einen anderen Geist hervorbringen. Und das ist, was ich in vielen Gemeinden getroffen habe. Das ist eine vermeintliche Berechtigung, Gnade in Anspruch zu nehmen, wo Gott niemals Gnade anbietet. Und mit Dreistigkeit wird die Gnade genommen und man denkt überhaupt nicht daran, die Sünde zu lassen. Man ändert nicht sein Leben. Man sagt, das ist normal, so sind wir. Und weiter geht's. Und der wirkliche Jesus wird kommen und wird alle Fantasie- und Trugbilder rausjagen aus unseren Vorstellungen, aus unserem Herzen. Und die einen sagen, oh ja, hoffentlich bald. Und die anderen sagen, hoffentlich nicht so schnell. Die einen wollen ans Licht, wollen in die Wahrheit, wollen in die Klarheit, wollen in das Feuer. Und die anderen sagen, oh weh, dann ist es zu Ende mit dem Spaß. Und unser Denken ist verdreht. Der größte Spaß, die größte Befriedigung ist, heilig zu leben. Rein zu leben. Wenn du in der Kirchenbank sitzt und denkst, da draußen, da sind die Schätze. Da ist der Fun. Da ist das Leben. Du bist schon betrogen. Du bist schon betrogen. Ich war in der Welt. Ich war in Drogen. Das war kein Spaß. Die Dämonen haben mich gejagt. Sie haben mich verspottet. Das war kein Spaß. Ja, die ersten paar Monate war Fun. Aber dann wurde ich zur Kasse gebeten. Und so ist es mit jeder Sünde. Es fühlt sich toll an, aber nachher wirst du zur Kasse gebeten. Es gibt keine Sünde ohne Nebenwirkungen. Das gibt es nicht. Du wirst zur Kasse gebeten. Und der Kampf um die Herzen wird gewonnen durch die Offenbarung von Jesus. Wenn wir den wahren Jesus sehen, der heilig und gerecht und voller Gnade ist, voller Liebe ist, voller Eifer ist, der sein Leben für uns niedergelegt hat und er sagt, ich erlaube dir die gleiche Gnade, du darfst dein Leben niederlegen für die Menschen. Und du sagst, ja, das will ich, das ist was mich interessiert. Das ist das Einzige, was ich haben will. Alles andere ist mir egal. Zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wie haben die Rolling Stones diese Besessenheit erlangt? Mit radikaler Hingabe. Sie haben die Brücken hinter sich abgebrochen. Sie haben gesagt, das wollen wir, da stürzen wir uns rein, uns ist alles egal. Und sie haben es nicht halbherzig gemacht. Sie sind nicht ins Wasser gegangen und so ein bisschen gefühlt mit dem großen Zeh, wie es wohl ist, sondern sie haben sich voll reingeschmissen. Und sie haben gewusst, sie können nicht am Freitagabend irgendwie im Beatkeller einen drauf machen und dann am Montag früh wieder zahm in der Schule antanzen. Sie haben gewusst, wenn wir das wollen, müssen wir die Schule schmeißen. Wenn wir das wollen, müssen wir mit den Eltern brechen. Wenn wir das wollen, müssen wir alles tun, um diese Gesellschaft zu schocken. Das war ihre Gesinnung. Da war ein ganzes Herz. Und es hat funktioniert. Sie haben diesen Geist bekommen. Diese Power über Millionen. Und wir werden das heiße Herz, die Willigkeit zu dienen, die Willigkeit zu leiden, auf Bequemlichkeit zu verzichten und mit allem, was wir tun und sind, Gott zu verherrlichen, wir werden das nur bekommen mit der gleichen Haltung, der gleichen Radikalität. Wie die Rolling Stones das gemacht haben oder wie irgendwelche Hamas oder Dschihad-Anhänger das machen. Was machen die? Die gehen in ein Trainingscamp und sie füttern ihr Hirn mit Lügen. Der Tod ist kurz und dann kommt das Herrliche. Und es wird wunderbar sein und es lohnt sich allemal, alles hinzugeben. Denk an die 70 Jungfrauen, denk an das Paradies. Es ist wunderbar, du kannst es, andere haben es vor dir getan und es wird gut sein. Du wirst es schaffen, du wirst Mut haben, du wirst stark sein, du wirst deinen Allah verherrlichen. Das wird ihnen monatelang ins Hirn eingetrichtert. Sie haben Kassetten, sie haben Videos, sie haben Bücher, sie haben Zettel, auf denen sie sich vorbereiten und schreiben und proklamieren ihre Parolen, ihre Hingaben. Sie müssen sich lange vorbereiten, bis diese Haltung da ist, dass sie alles geben wollen. Aber wir glauben, ein heißes Herz, besessen vom Heiligen Geist, kommt, wenn wir sonntags ein bisschen in der Kirche sitzen und den Rest der Welt vor der Glotze sitzen, den Rest der Zeit uns berieseln lassen und es geht alles nur um, wo werden wir Urlaub machen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir kaufen, wie werden wir uns amüsieren, in welches Kino gehen wir heute. Das beschäftigt von morgens bis abends und wir glauben, ein bisschen in die Kirche gehen und das wird schon unser Herz erwärmen. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Am 11. September, als die Türme noch standen, aber in Brand war, und die Feuerwehrleute reingegangen sind, um Leute zu holen. Da war ein alter Feuerwehrmann. Er war eigentlich schon in Rente. Graue Haare, alter Mann. Hat gearbeitet bis zum Letzten. Kam raus aus dem Staub, um ein bisschen Luft zu holen. Und ein Kameramann hat ihn interviewt. Da haben gesagt, komm, du warst genug drin, du musst dich jetzt ausruhen, du bist schon ganz, ganz erschöpft. Und außerdem, du bist nicht mehr der Jüngste. Und er hat gesagt, ich muss wieder rein, das sind Leute. Und die muss ich retten. Und er sagt, ich bin jahrelang trainiert worden und vorbereitet worden für einen solchen Tag. Ich muss wieder rein. Das ist, wofür ich trainiert wurde, sagte er. Und deswegen habe ich keine Wahl. Ich habe schon am Anfang meiner Ausbildung beschlossen, dafür bin ich da. Das ist mein Leben. Und er trank einen Schluck und ging wieder rein und ist nie wieder rausgekommen. Es ist eine Illusion und Gott zerschmettert heute Illusionen. Heute Abend hier. Zu denken, wir würden etwas tun für das Reich Gottes. Wir werden etwas tun, was die Stadt erschüttert, mit dieser Art von Hingabe, wie wir sie bis jetzt leben. Es ist eine Illusion zu glauben, es wird einen gewaltigen Durchbruch geben und zigtausende werden den Herrn sehen. Es ist eine Illusion. Erst muss etwas an unseren Herzen geschehen. Wir brauchen die Radikalität von Rolling Stones, die Radikalität von Dschihad-Kämpfern, die ins Camp gehen. Und wir werden uns wundern, ihr Lieben, eines Tages kommen wir hier und wir stellen fest, dass es auf einmal ein Ausbildungscamp. Nicht eine nette Aufwärmstube, weil draußen so kalter Winter ist. Und wir dürfen hier ein bisschen sitzen bei Kerzenschein und ein paar fromme Gedanken haben. Und es ist so adventlich. Und wir knabbern Plätzchen. Und wir fühlen uns so richtig wohl. Und es ist so schön in der Gemeinde. Keiner will was von uns. Keiner fragt uns, wie wir leben. Keiner interessiert sich, wie wir unser Geld verwenden, wie wir unsere Zeit verwenden. Es ist einfach so schön und so gemütlich und so kuschelig. Eines Tages kommen wir und wir werden geschockt sein. Es ist ein Ausbildungscamp geworden. Oh, ich erzähle euch noch eins. Hier ist ein schönes Predigtkonzept, aber die war heute nicht dran. Aber etwas möchte ich euch vorlesen. Etwas möchte ich euch vorlesen. Weil ich glaube, dass das ist, was wirklich passiert im Geist und was auch hier schon angefangen hat. Und wir müssen verstehen, was Gott tut, damit wir irgendwie darauf reagieren können. Das ist eine Vision, die eine Beterin bei uns hatte, im letzten Sommer. Und ich glaube, dass es nicht nur in Bezug auf unsere Gemeinde ist, ich glaube, dass es übergeordnete Bedeutung hat und dass es beschreibt, was Gott tut in unserem Land. Und wir müssen wissen, was er tut, damit wir darauf uns einstellen können, damit wir Ja sagen können oder weglaufen können. Ja? Also, sie schreibt hier, ich sah ein großes, breites, langes Schiff. Ganz vorne der Bug, klar, der Bug ist immer vorne beim Schiff, ne? Das ist noch nicht so tief Offenbarung, aber pass auf, es kommt noch. Ja? Der Bug war grau. Es sah aus wie ein Kriegsschiff. Ein Drittel vom Schiff. Die anderen zwei Drittel sahen eher aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Komisches Schiff, ne? Vorne Kriegsschiff, hinten Kreuzfahrtschiff. Weiß, hell, viele Kabinen und Lampen und Menschen, die im vorderen Teil des Schiffes sich aufhielten, haben gearbeitet. Die im anderen, im hinteren Teil waren, haben getanzt, gelacht, waren fröhlich und ließen es sich gut gehen. Ja, hat das schon was mit uns zu tun? Mit unserer Gemeinde? Dann änderte sich das Bild. Das Schiff tauchte mit dem Bug zuerst langsam ins Wasser. Als man bemerkte, dass das Schiff zu sinken begann, brach eine Panik aus, die aber nur das Kreuzfahrtschiff betraf, oder den Teil des Schiffes, der eben Kreuzfahrtschiff war, und nicht auf den vorderen Teil des Schiffes übersprang, obwohl es zuerst unterging. Vorne arbeiteten die Menschen weiter. Der Rest versuchte, die Beiboote zu erreichen oder die Rettungsringe oder sprang ins Wasser. Jetzt erst bemerkte ich, dass die Menschen Namen hatten. Verzweiflung, Unglaube, Selbstsucht, Mutlosigkeit, Aufgeben, Ratlosigkeit, Selbstgerechtigkeit, Egoismus und noch viele andere Namen gingen über Bord. Das Schiff verschwand völlig im Wasser, fuhr aber unter Wasser weiter. Diejenigen, die noch auf dem Schiff verblieben waren, arbeiteten weiter, obwohl sie sehr überrascht wurden. Sie hatten keine Angst und fühlten sich nicht bedroht vom Wasser, waren aber etwas irritiert. Nach einer Weile tauchte das Schiff wieder auf, mit dem Bug zuerst, und fuhr jetzt wieder auf dem Wasser. Und die Leute sahen nicht sehr gestresst oder fertig aus, sondern im Gegenteil, voller Zuversicht und stark, als ob sie gerade siegreich von einer Schlacht kamen. Man konnte sehen, wie sie in der Situation gewachsen waren, vor allem zusammengewachsen waren. Jetzt hatte sich auch das Schiff verändert. Der Teil, der vorher noch ein Kreuzfahrtschiff gewesen war, war jetzt ebenfalls zum Kriegsschiff geworden. Und jetzt waren auch noch andere Menschen dazugekommen. Die wurden aus dem Wasser mit hochgespült. Auch diese hatten Namen wie Helfer, Diener, Ratgeber, Hoffnung, Mut, Glaube, Zuversicht und viele mehr. Die fingen an, die Mannschaft zu unterstützen und zu helfen und waren damit eine große Entlastung für alle. Kannst du da irgendwas mit anfangen? Kann es irgendwas mit uns zu tun haben? Mit etwas, was in der Gemeinde passiert? Gott will eine Verwandlung vornehmen. Und wir alle werden an Bord bleiben, wenn wir verstehen, das ist kein Kreuzfahrtschiff. Beim Kreuzfahrtschiff kann jeder machen, was er möchte. Der eine ist am Buffet, der andere auf der Party, einer liegt in der Kurie und pennt. Jeder macht, was er will. Auf dem Kriegsschiff ist eine Mannschaft. Jeder hat einen Platz, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat ein Verständnis, worum es geht. Jeder ist Teil des Ganzen. Und wir fahren in eine Schlacht und jeder ist darauf angewiesen, dass die anderen ihren Platz einnehmen. Ja? Stell dir vor, das Kriegsschiff fährt in die Schlacht und der Koch in der Kombüse schläft. Schon seit Wochen. Die Mannschaft wird entkräftet sein. Sie brauchen den Koch, der die Buletten macht. Stell dir vor, der Kanonier ist von Land gegangen. Und dann kommt die Schlacht. Die Kanonen sind nicht gewartet. Du kannst jeden Teil nehmen, wen du willst. Jeder Teil ist wichtig. Da gibt es nicht einen Posten, der überflüssig ist. Ach, Kriegsschiff ist gut, aber Kanonier brauchen wir nicht. Den schicken wir vom Bord. Den mögen wir nicht. Der passt ja nicht zu uns. Auf dem Kriegsschiff ist eine völlig andere Mentalität als auf dem Kreuzfahrtschiff. Die müssen ein eingespieltes Team sein. Jeder muss wissen, was die Aufgabe des anderen ist und er muss sich voll auf ihn verlassen können. Ein Kreuzfahrtschiff, du kannst machen, was du willst, keinen wird er stören. Das ist ein Unterschied in der Mentalität. Ein Unterschied in, warum bin ich auf diesem Schiff? Auf dem Kreuzfahrtschiff, man will nur genießen, eine schöne Zeit haben. Auf dem Kriegsschiff geht es um eine Schlacht, die zu gewinnen ist. Damit will ich nicht sagen, dass es militärisch rigide und herzlos und gefühllos und irgendwie auf diese Art und Weise zugehen soll. Nicht darum. Gott in seiner Größe schafft es, mitten in der Schlacht uns noch Fun zu geben. Spaß und Freude und Gemeinschaft. Da endet das Bild des Kriegsschiffes oder des Krieges. Ja? Aber die Betonung ist, warum bin ich an Bord? Was ist meine Aufgabe? Mich und das Leben zu genießen oder Teil einer Mannschaft zu sein? Das ist der Unterschied in der Haltung. Und Gott wird aus Gemeinden diese Art von Lebenseinstellung machen. Er wird dafür sorgen. Und die damit nicht einverstanden sind, werden von Bord springen. Rette sich, wer kann. Meinen Sie. Das ist, was Gott tun wird. Und darum müssen wir überlegen, warum gehöre ich zur Gemeinde? Was will ich mit der Gemeinde? Was will die Gemeinde von mir? Was bin ich bereit zu bringen? Neulich sprach ich mit jemandem, der war so gut, mit allen möglichen Schwachstellen zu finden in unserer kleinen Gemeinde. Und dies fehlt und das haben wir nicht und das ist nicht da. Ich sage, Bruder, ich reise das ganze Land. Ich kann dir sagen, jede Gemeinde mit 40 Leuten muss improvisieren. Und es fehlen die Spezialisten. Und wir können nicht sagen, oh, wir haben hier nicht die voll ausgebildeten Kinderdienstleute. Und wir haben hier nicht das und wir haben hier nicht das. Und wir haben nicht. Jede Gemeinde von dieser Größenordnung muss improvisieren. Und es ist leicht festzustellen, was alles fehlt. Und dann darüber enttäuscht zu sein. Ich sage, Bruder, aber was bist du bereit zu geben, damit die Schwachstellen in der Gemeinde stark werden? Was bist du bereit zu investieren und zu opfern, damit hier der Laden besser läuft? Sich zurücklehnen und sagen, das ist nicht in Ordnung, das fehlt, das ist nicht richtig, da nicht und jenes, das ist sehr einfach. Dafür muss man gar nicht mal bekehrt sein. Das ist total simpel. Das kann jeder. Meckern und unzufrieden sein und sagen, das ist nicht in Ordnung und da nicht und neulich kam ich in die Gemeinde, der Teppich war nicht gesaugt. Okay, wann hast du das letzte Mal den Teppich gesaugt? Habe ich gesagt, du überleg einmal, was du bereit bist zu tun. Da stutzte er, hat man mitgekriegt, dass da irgendwas nicht ganz im Lot war zwischen seinen Ansprüchen und seiner Bereitschaft zu geben und zu opfern. Eine Gemeinschaft zu haben, die ich genieße, aber für die ich nichts gebe, das gibt es nicht. Da musst du Kreuzfahrtschiff fahren. Da zahlst du einmal Eintritt und dann kannst du machen, was du willst. Aber wir sind Mannschaft, wir sind Team. Wir brauchen einander. Und jeder hat einen Platz, jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat Anweisungen. Und wir können nicht sagen, du Kanonier macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich gehe in die Küche und schäle Kartoffeln. Wenn du ausgebildeter Kanonier bist, dann stehst du an der Kanone. Keiner kann so gut schießen wie du. Was nützen uns deine geschälten Kartoffeln? Wir brauchen einen Kanonier. Und in einem Kriegsschiff würde das auch nie passieren, dass einer über seine Stelle meckert. Ja? Und sagt, das passt mir nicht. Ich finde es nicht so spannend. Ich möchte lieber schießen, statt Kartoffeln schälen. Und Gott will diese Mentalität uns geben. Und dann erst geht auf hohe See und dann kommen die Schlachten. Erst kommt eine Transformation in der Gemeinde. Eine Transformation unserer Herzen, unserer Wünsche, unserer Motive. Und dafür müssen wir beten und bereit sein. Und jetzt können wir beten. So, nur betet. Halleluja. 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 Ich sage dir, du darfst alle falschen Ansprüche, die ich habe an andere Menschen, an meine Gemeinde oder an sonst irgendwas oder an das Leben, du darfst das alles aufdecken. Du darfst alle diese Illusionen zerschlagen, Herr. Ich will ins Licht kommen. Ich will klar sein. Ich will im Licht wandeln. Ich will gerade sein. Ich will mit allem, was ich habe, dir gehören. Ich will ein Herz haben, das besessen ist vom Heiligen Geist. Und ich glaube, Heiliger Geist, dass du etwas Schöneres und Stärkeres und Radikaleres machen kannst, als der Geist Dschihad, als der Geist der satanischen Rockmusik. Komm, Heiliger Geist, komm. Hilf, dass wir, nachdem wir A gesagt haben, wir auch B sagen. Dass wir nicht sagen, wir wollen Herzen aus Feuer. Und dann nutzen wir jede Gelegenheit der Welt, unsere Herzen wieder abzukühlen und laut zu machen. Zeig uns, was es für uns persönlich bedeutet, dass wir uns absondern von dieser Welt und aussetzen deinem Feuer. Lange Zeit haben, wo wir uns aussetzen deinem Feuer, wo du arbeiten kannst an unseren Herzen. Komm, du Geist, der du heiligst, komm. Bleibt verstrickt in die Abkehr von mir und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Schenk du Gnade, dass das nicht über uns gesagt werden muss. Dass das nicht über uns gesagt wird, sondern dass wir deinen Ruf hören und du bringst uns nach oben. Insgesamt, insgesamt, Herr, insgesamt alle, jeden von uns.